Es geht da um die Deutungshoheit, wessen Handschrift dieser Vertrag trägt. Und man wird mal sehen, welchen Einfluss das auf die Abstimmung bei der SPD haben wird. Die Nachrichten mit Annette Birke-Stumper.
Der Co-Vorsitzende der Berliner SPD, Hiekel, hat die Parteimitglieder aufgerufen, dem Koalitionsvertrag mit der Union zuzustimmen. Ab Mitternacht läuft das zweiwöchige Online-Voting der Parteibasis. Hiekel sagte im RBB 24 Inforadio, die SPD habe in den Verhandlungen viel erreicht. Dass die Jusos in Berlin und Brandenburg einen CDU-Kanzler Merz ablehnten, sei ein natürlicher Reflex.
Ein Koalitionsvertrag ist ja immer auch ein Kompromiss und das müssen sich beide Partner darin wiederfinden. Und was wir auch verabredet haben, ist, dass gerade im Bereich Migration, Integration auch eine Stärkung der Kommunen stattfinden soll. Wir haben auch drin verabredet, dass wir das Thema Mietpreisbremse weiterhin verlängern. Wir haben uns auch klar darauf verabredet, dass wir das Deutschlandticket behalten, dass das Rentenniveau stabilisiert werden soll. Also ich glaube, darum ist es auch ein guter Grund, diesem Vertrag zuzustimmen aus sozialdemokratischer Sicht.
Der Co-Vorsitzende der Berliner SPD, Martin Hiekel. Der wohl künftige Bundeskanzler Merz hat bekräftigt, dass die geplante Senkung der Einkommensteuer auf kleinere und mittlere Einkommen aus seiner Sicht noch nicht sicher ist. In der ARD betonte er am Abend, es sei zwar der gemeinsame Wille von Union und SPD, dieses Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen, aber man mache keine Versprechungen, die man nicht erfüllen könne. Alle im Koalitionsvertrag festgehaltenen Maßnahmen würden unter einem Finanzierungsvorbehalt stehen. Die Erhöhung von Steuern auf hohe Einkommen zur Gegenfinanzierung, wie sie die SPD vorgeschlagen hat, lehnte Merz erneut ab. SPD-Chefin Esken hat wiederholt gefordert, hohe Einkommen stärker zu besteuern. Die Außenminister der Europäischen Union kommen heute in Luxemburg zusammen. Ein Thema des Treffens ist die weitere Unterstützung für die Ukraine im russischen Angriffskrieg. Außerdem soll es um die Lage im Nahen Osten gehen. Erwartet wird der palästinensische Regierungschef. Deutschland wird von der geschäftsführenden Außenministerin Baerbock vertreten. Die Grünen-Politikerin hat eine Zukunft für den Gazastreifen ohne die radikal-islamische Hamas angemahnt. Sicherheit im Nahen Osten könne nur ohne Hamas-Strukturen garantiert werden, sagte Baerbock am Rande des Treffens. In Südkorea hat der Strafprozess gegen Ex-Präsident Yoon begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm einen versuchten Staatsstreich vor. Yoon hat das zu Protestbeginn zurückgewiesen. Aus Tokio, Nils Walker.
Yoon hat in einem Haushaltsstreit das Kriegsrecht ausgerufen und soll dann Sicherheitskräfte angewiesen haben, das Parlament abzuriegeln. Politiker der Opposition mussten sich gewaltsam Zutritt verschaffen. Am Ende wurde Yoon seines Amtes enthoben, was das Verfassungsgericht der Republik vor 10 Tagen als korrekt eingestuft hat. Im schlimmsten Fall droht Ex-Präsident Yoon die Todesstrafe. Die wurde in Südkorea allerdings seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr verhängt.
2 Tage nach Beginn der Abrissarbeiten an der Berliner Ringbahnbrücke ist der mittlere Teil über den S-Bahn-Gleisen komplett abgetragen. Seit dem frühen Morgen wird der Bauschutt abtransportiert, heißt es von der Autobahngesellschaft. Den Angaben zufolge sollen Beton, Stahl und andere Materialien recycelt werden. Insgesamt fallen demnach rund 11.000 Tonnen Bauschutt an. Parallel dazu wird die etwas weiter nördlich gelegene Westendbrücke abgerissen, die ebenfalls zur A100 gehört. Geplant ist, dass die Arbeiten zum 25. April beendet sind. 3 Tage später soll dann die Ringbahnlinie der S-Bahn wieder durchfahren. Potsdam erinnert heute an die Opfer der Bombardierung der Stadt vor 80 Jahren. In der Nacht vom 14. auf den 15. April 1945 wurden große Teile der Innenstadt durch einen Luftangriff der britischen Royal Air Force zerstört. Fast 1600 Menschen kamen ums Leben. Zum heutigen Gedenken sagte Oberbürgermeister Schubert:
Der 14. April ist ja für Potsdam seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ein ganz besonderes Datum. Und gerade in diesem Jahr zum 80. Ende des Zweiten Weltkrieges ist es eingebettet in eine Vielzahl von Veranstaltungen, die wir um den Termin des Kriegsendes machen. Wir werden wie üblich in jedem Jahr die Nacht von Potsdam mit einem Requiem in der Nikolaikirche begehen.
Der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert, SPD. Im Anschluss an das Konzert gibt es im Potsdam-Museum eine Gedenkveranstaltung, unter anderem mit Zeitzeugenberichten aus der Bombennacht. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst ein Wechsel aus Sonne und Wolken, später sind vereinzelte Schauer möglich. Oft ist es aber trocken bei 21 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 14, in Marzahn 16 Grad, in Rüdersdorf 18 und in Potsdam 15 Grad. Morgen nach freundlichem Start zunehmend wolkig, gelegentlich etwas Regen, bei weiterhin frühlingshaften 22 Grad. Die Zeit 11.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Im Studio Irina Grabowski. Mehr als 30.000 Lobbyisten sind in Berlin offiziell registriert. Und die haben nach der Konstituierung des neuen Bundestags jetzt alle Hände voll zu tun, auch wenn die neue Regierung noch nicht in Amt und Würden ist. Die neu gewählten Abgeordneten bekommen jetzt bereits massenhaft freundliche Mails von diversen Verbänden und Interessengruppen. Der Verein Lobby Control, der will aufzeigen, mit welchen Methoden Lobbygruppen arbeiten und welche Folgen das für die Politik haben kann. Unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt hat sich darüber mit Timo Lange unterhalten. Er ist Sprecher des Vereins Lobby Control.
Vis-à-vis. Timo Lange, wie erleben Sie diese Woche in Berlin? Haben Lobbyisten Urlaubssperre?
Ja, das kann man wohl annehmen. Das ist eine absolute Hochphase für alle, die Interessen haben, die sich an die Politik herantragen wollen. Hier entscheidet sich, was die nächsten 4 Jahre auf der Agenda steht. Hier will man auch die Früchte der ganzen Vorarbeit ernten. Und da sind es natürlich insbesondere die großen und starken, ja auch Wirtschafts- und Unternehmensverbände, die hier versuchen, ihren Punkt zu machen für ihre Unternehmen, ihre Branchen. Und es sind natürlich auf der anderen Seite auch viele andere gesellschaftliche Anliegen, Umweltschutz, Verbraucherschutz etc., die auch versuchen, hier Einfluss zu nehmen.
Also für Lobbyisten ist gerade Erntezeit und es sind sehr viele Lobbyisten. Es wurde ja gerade das neue offizielle Lobbyregister veröffentlicht. 33.000 Personen sind hier offiziell registriert. Wen muss man da alles mitzählen? Wer genau ist ein Lobbyist?
Lobbyistinnen, Lobbyisten sind erstmal ganz allgemein gesagt diejenigen, die nicht in ihrem eigenen Interesse an die Politik herantreten als Bürgerinnen und Bürger. Lobbyistinnen sind in der Regel angestellt bei einem Verband, bei einem Unternehmen oder auch bei einer NGO und vertreten dann die Interessen gegenüber der Politik dieses Unternehmens, dieser Organisation. Es gibt natürlich auch noch Lobbyisten, die freiberuflich tätig sind, die auch verschiedene Kunden, Auftraggeber haben, für die sie dann tätig sind. Viele auch ehemalige Politikerinnen und Politiker, die dann ihr Adressbuch in dieser Weise ja auf dem Markt sozusagen anbieten.
Und diese ganzen Lobbygruppen, die geben insgesamt über 900 Millionen Euro pro Jahr aus. Das wurde jetzt auch gerade veröffentlicht, obwohl es nicht nur um die großen Konzerne mit viel Geld geht, sondern zum Beispiel auch Brot für die Welt, Caritas, kleine Entwicklungshilfegruppen. Unterscheiden Sie dann eigentlich zwischen guten Lobbyisten und bösen Lobbyisten?
Ja, also diese moralischen Kategorien, gut oder böse, die verwenden wir nicht. In der Tat ist es natürlich auch so, dass der Austausch mit verschiedenen Interessengruppen, auch Unternehmen, für die Politik in einer Demokratie wichtig ist. Wir müssen natürlich dabei im Hinterkopf behalten, worum geht es denn bei diesen Interessen, worum geht es denn bei der Lobbyarbeit? Und da kann man schon unterscheiden, da kann Investitionen, sage ich jetzt mal, in Lobbyarbeit tatsächlich zu einem sehr hohen Return on Investment, wie man heute so schön sagen kann, führen. Also das kann entscheiden darüber, ob man Milliarden Subventionen bekommt oder nicht, ob eine unliebsame Regulierung, Steuererhöhung oder so etwas kommt oder nicht. Das heißt, hier geht es um richtig viel Geld, während andere Interessengruppen, die sich beispielsweise für Klimapolitik einsetzen oder für Menschenrechte, die machen das ja nicht, um dann hinterher selber besser dazustehen wirtschaftlich, sondern weil es um ein allgemeines, ein gesellschaftliches Interesse geht. Und die verdienen dadurch nicht unbedingt mehr, wenn sie dieses Ziel erreichen. Also wenn Greenpeace es schafft, eine bisschen ambitioniertere Klimapolitik zu erreichen, dann profitiert hinterher nicht Greenpeace, sondern das Klima. Und das führt schon zum strukturellen Unterschied, auch was die Finanzkraft angeht.
Inzwischen hat sich der neue Bundestag konstituiert, aber wir haben noch keine neue Regierung, keine Minister, keine Ausschüsse. Und es gibt etwa ein Drittel neue Abgeordnete, 200, sozusagen das politische Frischfleisch. Was machen die Lobbyisten? Lobbyisten jetzt gerade? Wir nehmen die Kontakt auf.
Ja, auch das gehört traditionell zum Geschäft aller Lobbyistinnen und Lobbyisten in Berlin. Nach den Wahlen wird hier versucht, natürlich mit den neuen Abgeordneten Kontakt aufzunehmen. Es gibt Einladungen zu Gesprächen. Es werden Positionspapiere zugeschickt. Dafür sind wiederum dann bestimmte Ausschüsse im Bundestag besonders wichtig, der Haushaltsausschuss und der Verteidigungsausschuss. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, wer wird dann da drin sitzen, wer kennt da auch wen. Für die Unternehmen, die sich vielleicht erhoffen, von diesem großen Auftragsbatzen etwas abzubekommen, sind diese Kontakte dann entsprechend ganz besonders wertvoll. Also sind da auch die Kontaktaufnahmeversuche besonders intensiv.
Ich hörte von einem Abgeordneten, der bekam am ersten Tag schon 1000 Mails. Wie soll man das alles lesen?
Ja, das zeigt eben die Intensität der Lobbyarbeit. Also das ist wirklich etwas, was wir jetzt mit dem Lobbyregister, das es ja erst seit kurzem in dieser Form gibt, tatsächlich zum ersten Mal auch besser nachvollziehen können. Wie wird vorgegangen, mit welchen Argumenten? Das ist ein großer Transparenzfortschritt, aber es gibt da natürlich auch große Probleme, wenn völlig intransparent ist, wer auf welche Weise, auch mit welchen Argumenten Einfluss nimmt, dann haben wir schon ein Problem für die Demokratie, weil dann einzelne, besonders starke, besonders gut vernetzte Interessengruppen, Lobbys sich durchsetzen können. Und da ist Transparenz das A, wenn auch nicht das O, aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und das können wir jetzt mit dem Lobbyregister zum ersten Mal besser nachvollziehen, wie hier auch vorgegangen wird.
Apropos Transparenz, Sie haben 25 Mitarbeiter. Woher kriegen Sie denn eigentlich Ihr Geld?
Ja, wir bekommen Geld dankenswerterweise von vielen Menschen, die unsere Arbeit wichtig finden, die uns mit Spenden und Fördermitgliedschaften unterstützen. Wir führen auch Stadtführungen hier im Berliner Regierungsviertel durch, lobbykritische Stadtführungen, und bekommen von zwei Stiftungen Geld. Das macht aber nur einen geringen Anteil unserer Gesamtfinanzierung aus. Also es ist eine breit aufgestellte Finanzierung durch ja ganz normale Menschen wie Sie und ich, die uns fördern.
Was kriegt man da zu sehen bei so einer lobbykritischen Stadtführung?
Einen anderen Blick aufs Berliner Regierungsviertel.
Aber eigentlich nur Klingelschilder.
Vor allem.
Oder lässt sich jemand rein?
Ach, manchmal werden wir da auch eingeladen, weil Lobbyistinnen und Lobbyisten sprechen natürlich auch gerne, versuchen dann ihre Sichtweise auf die Dinge nochmal darzustellen. Und ja, wir versuchen da sehr plastisch zu zeigen, wie funktioniert Lobbyismus anhand von Beispielen, erzählen Geschichten zu einzelnen Organisationen, Verbänden, Unternehmen, die hinter diesen Klingelschildern sitzen, und versuchen aber natürlich auch immer Lösungen aufzuzeigen. Was kann man anders machen?
Ich habe für dieses Interview auch mit ein paar Lobbyisten gesprochen, um die andere Seite sozusagen zu hören. Ich war auch beim BDEW, dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Der vertritt über 2000 Firmen. Die haben ein Riesengebäude im Regierungsviertel und eine eigene Abteilung für Strategie und Politik. Tilman Schwenke ist der Geschäftsbereichsleiter für Strategie und Politik. Da habe ich die Frage mal umgekehrt. Ich habe ihn gefragt, was halten Sie eigentlich von Lobby-Control? Da sagt er, ja, eigentlich hat er nichts dagegen, er hat ja nichts zu verbergen, aber...
Nee, ich finde es bedauerlich, dass das Wort Lobby einfach mal so erstmal als Synonym für was Böses steht. Wir sind Interessenvertreter von Tausenden von Mitarbeitern, Tausenden von Menschen, die Energie jeden Tag konsumieren. Wir versuchen, die beste Energiewende hinzubekommen. Wir haben politische Ziele, wir wollen klimaneutral 2045 werden. Diesen Weg müssen wir gemeinsam gehen, und das ist gut. Das ist gut für die Menschen, und deshalb ist es so bedauerlich, dass Lobby immer so negativ dargestellt wird. Das ist überhaupt nicht negativ, das ist gut. Nicht alle natürlich, es gibt auch immer schwarze Schafe, aber ich kann nur für meine Branche reden. Das ist das Beste, was den Leuten passieren kann, dass wir mit unserer Praxis, Erfahrung, die Politik und bei dieser Komplexität unterstützen können.
Gute Lobbyarbeit ist das Beste, was den Bürgern passieren kann. Meinen Sie, Arbeit der Lobbygruppen schwarz-weiß?
Alle Lobbyisten verwenden diese Strategie gerne, erstmal die eigene Branche, das eigene Anliegen als eigentlich das Beste auf der ganzen Welt darzustellen. Wenn man das nicht machen würde, würde man ein Stück weit ja seinen Job nicht machen. Auch das eigene wirklich Einzelinteresse muss man ja am besten so darstellen, dass es eigentlich ein Interesse ist, was wirklich alle wollen müssen, was wirklich komplett überzeugt. Was dann da auch immer gerne bemüht wird, so als Erzählung, ist zu sagen, naja, wir tragen ja nur Argumente vor und das beste Argument wird sich dann irgendwie durchsetzen. Und das ist natürlich ein Stück weit zu kurz gedacht, weil das blendet komplett aus. Wie sind da tatsächlich die Machtverhältnisse? Wie sind auch die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Machtressourcen von einzelnen Lobbyakteuren? Und was wir sicher nicht wollen im Extremfall, ist eine Politik, in der sich eben diejenigen durchsetzen, die am meisten Lobbyisten beschäftigen können, am meisten einfach da reinstecken können in diese Lobbyarbeit. Es kann nicht sein, dass die, die am meisten Geld haben, am meisten rausholen für sich und noch weniger Steuern zahlen und die Lasten tragen dann alle anderen. Und der BDEW, ja, der ist einfach einer, klar, der Schwergewichte in der Lobby-Szene hier in Berlin, ist traditionell extrem gut aufgestellt und vernetzt mit der Politik. Das soll nicht heißen, dass die Interessen des BDEW deswegen falsch sind, aber es ist eben wichtig, da genau hinzuschauen.
Und er sagte ja auch, es gibt schwarze Schafe in der Branche. Wie erkennt man die?
Ja gut, auch das habe ich schon sehr oft gehört, diese Argumentation, ja eigentlich ist das ja alles super, wenn es nur diese paar schwarzen Schafe nicht geben würde. Auch dazu würde ich immer sagen, es ist nicht nur ein Problem von schwarzen Schafen, sondern tatsächlich auch ein strukturelles Problem. Wer wird wie beteiligt an der Politik? Und da sind wir dann noch nicht, wo wir sein wollen. Die Bundesregierung, die letzte, hat beschlossen, dass der Einfluss auf Gesetze transparenter werden soll in Form einer Lobby-Fußspur für Gesetze. Das ist allerdings ganz, ganz schlecht umgesetzt. Da sollten die Ministerien verpflichtet werden, tatsächlich zu sagen, mit wem haben sie denn gesprochen, welche Argumente wurden aufgenommen, wer wurde überhaupt beteiligt. Also das ist etwas, wo wir noch weiter ran müssen. Und dann gibt es natürlich, ja, sozusagen auch wirklich Lobbymethoden, die nicht gehen, die dann auch die Grenze überschreiten, also erstmal in eine Grauzone reingehen, wenn dann mit finanziellen Anreizen gearbeitet wird oder auch bis hin zur Korruption. Auch das ist etwas, vor dem wir nicht gefeit sind in Deutschland und Europa.
Damit sind wir am Ende dieses Gesprächs angekommen. Ich habe gelernt, es hat sich in den letzten 20 Jahren offensichtlich sehr viel verbessert in diesem Themenbereich. Was wären so die, ganz kurz gesagt, wichtigsten Punkte, die man jetzt noch verbessern muss?
Also ganz entscheidend wäre aus unserer Sicht jetzt einen Parteispendendeckel einzuführen. Das haben die meisten europäischen Länder, Deutschland nicht. Wir beobachten gerade in den USA, welche Auswirkungen es haben kann, wenn man sich mit Geld quasi einen Platz in der Regierung kaufen kann. Stichwort Elon Musk. Wir haben auch hier massive Einflussnahmen auf den Wahlkampf gesehen. Dem müssen wir einen Riegel vorschieben. Das ist wichtig für die Zukunft unserer Demokratie. Und als Lobbyakteure, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die wir aber ganz stark in den Blick nehmen müssen, das sind die großen Digitalkonzerne, Big Tech, die ja einfach zu politischen Akteuren geworden sind. Hier ist die Machtkonzentration viel zu hoch und hier muss die Politik ganz entschieden Schranken einziehen, Regulierungen durchsetzen, auch aktuell dem großen Druck, der aus den USA kommt, hier widerstehen, wenn die Trump-Administration sich mit den Big Tech-Konzernen unterhakt und gemeinsam Druck macht auf die EU und Deutschland, hier doch nachzugeben und nicht zu strenge Regulierungen einzuführen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Das war Timo Lange, der Sprecher des Vereins Lobby Control. Das Gespräch mit ihm führte Uwe Berndt aus dem Hauptstadtstudio.
Sport Update
mit Jakob Rüger. Hallo. Das US Masters in Augusta ist das bekannteste Golfturnier der Welt. Es geht um das berühmte grüne Siegerjackett. Der Nordire Rory McIlroy, jahrelang die Nummer 1 der Welt, gewann am Wochenende in einem dramatischen Finale zum ersten Mal das US Masters in Georgia. Samuel Jakisch berichtet.
Alle anderen großen Turniere im Golfsport hatte Rory McIlroy bereits gewonnen. Nun darf er sich auch das berühmte grüne Siegerjackett beim US Masters anziehen und über mehr als 4 Millionen US-Dollar Preisgeld freuen. Der Nordire McIlroy ist damit der erste Europäer überhaupt, dem dieser Karriere-Grand Slam im Golfsport gelingt. Doch dieser Turniersieg war eine Achterbahnfahrt. Erst im Playoff konnte McIlroy den starken Justin Rose aus England einholen. Beide hatten zuvor genau 277 Schläge für die 4 Runden beim traditionsreichen Turnier in Augusta, Georgia gebraucht. Platz 3 ging an den US-Amerikaner Patrick Reed. Vierter wurde der derzeit Weltranglistenbeste Scottie Scheffler, ebenfalls aus den USA. Stefan Jäger aus München hatte es als einziger deutscher Teilnehmer in die Finalrunde geschafft. Dort fiel er jedoch nach einer schwachen Runde auf den geteilten letzten Platz zurück. Das allerletzte US Masters war dieses Turnier für die deutsche Golfikone Bernhard Langer. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht und Tränen in den Augen verließ der 67-Jährige das Turnier bereits in der Vorrunde am Freitag unter minutenlangen Standing Ovations der anwesenden Fans.
Damit neigt sich die beeindruckende Profikarriere des 67-jährigen Bernhard Langer dem Ende entgegen. Und soweit der Sport zur Stunde.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke müssen Sie in beiden Richtungen etwa 20 Minuten mehr einplanen. Und die A24 Hamburg-Berlin ist wegen einer Unfallaufnahme zwischen Neuruppin und Neuruppin Süd in Richtung Berlin gesperrt. Auf dem Berliner Stadtring haben wir in beiden Richtungen stockender Verkehr zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Kudamm. In der Innenstadt läuft es recht gut. Die Osterferien haben begonnen. Staupunkte sind unter anderem Seestraße Richtung Stadtring, Tresco-Allee Richtung Tierpark und Landsberger Allee am Weißenseer Weg in beiden Richtungen. Vorsicht in Wilmersdorf. An der Kreuzung Berliner und Nassauische Straße arbeiten die Ampeln fehlerhaft. Eine neue Baustelle gibt es in Rummelsburg. Der Blockdammweg ist an der Kreuzung Hönower Wiesenweg in Richtung Köpenicker Chaussee gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Aktuelles zur S-Bahn. Wegen eines defekten Zuges im Bereich Friedrichstraße ist der Zugverkehr zwischen Friedrichstraße und Alexanderplatz unterbrochen. Betroffen sind die S3, S7 und S9.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.20 Uhr mit Annette Birke-Stumper. Der Berliner SPD-Co-Vorsitzende Hickel spricht sich dafür aus, dem Koalitionsvertrag mit der Union zuzustimmen. Im RBB 24 Inforadio sagte Hickel, die Sozialdemokraten hätten in den Verhandlungen viel erreicht. Werner Schoninger, RBB 24.
Nach den Worten Hiekels hat sich die SPD in wichtigen Punkten durchgesetzt. Die Mietpreisbremse werde bleiben, ebenso das Deutschlandticket. In der Migrationspolitik sehe der Vertrag vor, die Kommunen deutlich zu entlasten. Dass die SPD-Jugendorganisation, die Jusos, in Berlin und Brandenburg einen CDU-Kanzler Merz ablehnten, sei ein natürlicher Reflex, betonte Hiekel. Um Mitternacht beginnt bei der SPD ein Online-Voting. Die Partei lässt ihre Mitglieder 2 Wochen lang über den Koalitionsvertrag abstimmen. Bei der Bundestagswahl Ende Februar kam die SPD auf ein historisch schlechtes Ergebnis und erreichte nur gut 16% der Stimmen. Die Union kam auf fast 29%.
CDU-Generalsekretär Linnemann hat gefordert, die Sozialversicherungen zu reformieren, weil die Beiträge immer weiter steigen. Die Beitragssätze müssten sich zurück in Richtung 40% entwickeln, sagte er in der ARD. Sozialverbände und Krankenkassen hatten zuvor gewarnt, dass die Beiträge in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung weiter steigen könnten. Der Gesundheitspolitiker Dahmen von den Grünen forderte im RBB 24 Inforadio, die Finanzierung auf eine breitere Grundlage zu stellen.
Das bedeutet einerseits, dass man hohe Einkommen gemessen ihrer Leistungsfähigkeit auch stärker daran beteiligt, diese Lasten zu schultern. Es bedeutet aber auch, dass der Staat da, wo gesetzliche Krankenversicherung und Pflegeversicherung für Leistungen aufkommen, die eigentlich nichts mit Gesundheit und Pflege zu tun haben, dies mit Steuermitteln entlastet und damit die Krankenkassenbeiträge auch in einem bezahlbaren Niveau hält.
Janosch Dahmen, Gesundheitspolitiker von Bündnis 90 Die Grünen. Bundesaußenministerin Baerbock hat den russischen Raketenschlag gegen die ostukrainische Stadt Sumy verurteilt. Der Angriff mache deutlich, dass Russland nicht befrieden, sondern vernichten wolle, sagte die Grünen-Politikerin vor Beginn eines Treffens mit ihren EU-Amtskollegen in Luxemburg. Gestern hatte die russische Armee 2 Raketen auf das Zentrum von Sumy abgefeuert. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mehr als 30 Menschen getötet. Die EU-Außenbeauftragte Kallas ruft nach dem Raketenangriff zu maximalem Druck auf Russland auf. Nur so lasse sich der Krieg beenden, sagte Kallas bei ihrer Ankunft in Luxemburg. In Washington beginnt heute ein Wirtschaftsprozess gegen den Internetkonzern Meta. Der Facebook-Mutter wird vorgeworfen, Instagram und WhatsApp zu überhöhten Preisen gekauft zu haben, mit dem Ziel, aufkommende Konkurrenz auszuschalten. Die US-Handelsbehörde FTC will nachweisen, dass Meta durch die Übernahmen seine Monopolstellung schützen wollte. Meta argumentiert dagegen, man habe die beiden Plattformen erst groß gemacht. Sollte Meta in dem Verfahren unterliegen, könnte es gezwungen werden, Instagram und WhatsApp zu verkaufen. In Südkorea hat der Strafprozess gegen Ex-Präsident Yoon begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm einen versuchten Staatsstreich vor. Yoon hatte wegen eines Haushaltsstreits Anfang Dezember das Kriegsrecht ausgerufen und Südkorea damit in eine tiefe politische Krise gestürzt. Daraufhin stimmte das Parlament dafür, ihn abzusetzen. Sollte Yoon verurteilt werden, droht ihm lebenslange Haft oder sogar die Todesstrafe, die allerdings seit Jahrzehnten in Südkorea nicht mehr verhängt wurde. Potsdam erinnert heute an die Bombardierung der Stadt während des Zweiten Weltkriegs. Bei dem Angriff vor 80 Jahren starben rund 1600 Menschen. Arne Sprung, RBB 24.
Mit einer Lesung, einem Konzert, Glockenläuten und einem Friedensgebet gedenkt Potsdam der Opfer. In der Nikolaikirche erklingt um 19 Uhr das Potsdam-Requiem mit dem Nikolaichor Potsdam und Mitgliedern des Europe Symphony Orchestra. Die Schauspieler Steffen Schröder und Rita Feldmeier lesen im Potsdam-Museum ab 20.30 Uhr aus Zeitzeugenberichten über die Bombardierung. Um 22.14 Uhr erklingen die Glocken der Potsdamer Kirchen in Erinnerung an den Beginn des Luftangriffs vor 80 Jahren. Und die Nikolaikirche lädt zur gleichen Zeit zum multireligiösen Friedensgebet ein.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Später sind vereinzelte Schauer möglich. Oft ist es aber trocken bei 21 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 14, in Marzahn 16 Grad, in Rüdersdorf 18 und in Potsdam 15 Grad. Morgen nach freundlichem Start zunehmend wolkig, gelegentlich etwas Regen bei weiterhin frühlingshaften 22 Grad. Die Zeit 11.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Frieden in Freiheit. Auf wen kann die Ukraine sich im Kampf gegen Russland noch verlassen? Seit über 3 Jahren kämpft die Ukraine gegen den russischen Angriff. Doch nun wertet ausgerechnet der bisher wichtigste Verbündete, die USA, den Aggressor Russland diplomatisch auf, angeblich auf der Suche nach Frieden. Was das für die Ukraine bedeutet und ob ihr Kampf für Freiheit zum Frieden führen kann, darüber spreche ich jetzt mit dem ukrainischen Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland, Oleksiy Makeyev. Guten Tag, Herr Botschafter.
Guten Tag.
Matei fragt. Ein Podcast mit Sabina Matei.
Herr Botschafter, Deutschland bekommt im Mai voraussichtlich eine neue Bundesregierung. Die Koalitionsvereinbarung, die jetzt gerade getroffen worden ist, die sichert der Ukraine in ihrem Kampf um die Freiheit von russischer Aggression die weitere Unterstützung zu. Hätten Sie sich konkretere Zusagen gewünscht?
Das, was wir während der Koalitionsverhandlungen gehört haben und was wir im Vertrag sehen, ist ein Schritt nach vorne, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Und also darüber habe ich als Botschafter immer gesprochen und dafür geworben. Ich freue mich, dass heute in Deutschland die beiden Parteien es spüren, dass es im Interesse Deutschlands ist, die Ukraine zu unterstützen und auch eine weitere Gratwanderung ist, nicht nur so lange wie nötig, sondern mit dem, was zur Verfügung steht. Und das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Das ist die Formel, die der mutmaßlich nächste Bundeskanzler Friedrich Merz schon im Wahlkampf geprägt hatte, also nicht mehr so lange wie nötig, so wie sein Vorgänger, sondern alles, was nötig ist zur Unterstützung der Ukraine. Sie halten das also tatsächlich für ein Versprechen, nicht für reine Rhetorik?
Ja, die Gesellschaft glaubt nicht besonders oft den Politikern, geschweige von Diplomaten. Wie ich Diplomatie verstehe, ist, dass man mit Lügen überhaupt nichts erreicht. Und dass Diplomatie des 21. Jahrhunderts unter Verbündeten müsste eine ehrliche Diplomatie sein. Und ich versuche mal, das auch auf die Politik herbeizuführen und hoffen, dass auch die Politiker mit ihren Wählern ein ernstes, aber auch ein ehrliches Gespräch führen. Und wenn man ehrlich ist, dann macht man das, was man verspricht und was man sagt. Davon gehe ich aus.
Ernsthaftigkeit, Ehrlichkeit, das sind Ihre Maßstäbe. Bei welchem deutschen Außenminister, bei welchem deutschen Verteidigungsminister würden Sie die Interessen der Ukraine denn dann in guten Händen sehen?
Ja, das entscheiden natürlich jetzt die Koalitionspartner. Ein paar Namen kursieren schon in Berlin und Ich muss sagen, dass sehr viele Minister ich persönlich sehr gut kenne und schätze. Und das gibt mir viele Gründe zu hoffen, dass es dann vorwärts, also weiter vorangehen wird. Und ich weiß, dass das auch zum Beispiel Boris Pistorius in der Ukraine im politischen Spektrum, aber auch beim Militär hochgeschätzt ist.
Und wie steht es um Friedrich Merz, den mutmaßlich nächsten Bundeskanzler? Kennen Sie den? Wird er in der Ukraine auch wahrgenommen?
Ja, er wird wahrgenommen. Friedrich Merz war, glaube ich, einer der ersten Politiker, die in die Ukraine nach dem Ausbruch des Großen Krieges gereist ist. Er war zweimal schon in der Ukraine, zuletzt im Dezember. Sie haben schon einige Male mit dem Präsidenten Zelensky getroffen, auch zuletzt während der Münchner Sicherheitskonferenz. Und ja, die Worte von Friedrich Merz werden in der Ukraine diskutiert und verfolgt.
Das Interessante an dieser Koalitionsvereinbarung ist, dass das Wort Krieg in dieser Vereinbarung nur im Zusammenhang mit der Ukraine vorkommt, aber nicht im Zusammenhang mit dem Rest Europas, nicht mit dem Westen, nicht mit Deutschland, obwohl seit Jahren von einem hybriden Krieg Russlands auch auf uns die Rede ist. Ist das ein Fehler, das nicht zu benennen?
Was ich genau weiß, dass das Wort Ukraine 17 Mal in diesem Koalitionsvertrag vorkommt. Und das ist auch ein wichtiges Zeichen. Und nicht nur dort, wo es um Krieg geht, sondern dort, wo es um Europa geht. Wo es um Sicherheitseuropa geht, ist natürlich unmöglich, den russischen Krieg gegen die Ukraine außer Acht zu lassen. Das, was Sie sagen zum Thema Krieg, leider, und das haben wir auch in der Wahlkampagne gesehen, sehr viele Parteien und Politiker haben es bevorzugt, das Thema Krieg nicht besonders intensiv zu besprechen oder zum Thema der Wahlkampagne zu machen. Und das, glaube ich, ein echtes Versäumnis.
Die Bundesregierung in Spe hält auch an der NATO-Mitgliedschaft für ihr Land fest. Die wird aber wohl nicht kommen, jedenfalls nicht mit einem Donald Trump im Weißen Haus. Wäre denn der Beitritt zur EU ein adäquater Ersatz dafür?
Wir sprechen nicht über Ersatz, wir sprechen über eine umfangreiche Lösung. EU und NATO-Mitgliedschaft sind in der ukrainischen Verfassung als Ziel verankert. Die Menschen überall in Europa begreifen es heute nach dem russischen Überfall der Ukraine viel besser, was diese Sicherheit, äußere Sicherheit heißt. Das haben die Finnen und Schweden begriffen und sehr schnell in die NATO beigetreten sind. Das haben nach meinem Gefühl die Deutschen nicht unbedingt verstanden, woher kommt diese äußere Sicherheit. Es ist so ein tolles Gefühl, in Sicherheit, in der Demokratie, in Freiheit zu leben, als ob es einfach vom Gott gegeben ist und da braucht man nichts zu machen, einfach genießen. Aber wir wissen über die deutschen Tugende der Arbeit. Und daran hat gearbeitet werden, damit diese Sicherheit gewährleistet wird. Das, und das muss ich ganz klar Ihrer Hörerschaft sagen, Sicherheit in Deutschland ist von Männern und Frauen in Uniform gewährleistet, vom Bundeswehr und auch davon, dass Deutschland Mitglied der NATO ist. Und das heißt, wenn es was Schlimmes passiert, dann stehen die Verbündete, die anderen Nationen an der Seite Deutschlands oder an der Seite eines anderen Bündnispartners.
Aber genau das ist jetzt ja in Frage gestellt durch den amerikanischen Verbündeten in Gestalt der Regierung Trump. Wir können uns auf die Amerikaner nicht mehr verlassen. Das ist das Gefühl hier. Manche Experten sagen sogar, Trump habe im Grunde die Seiten gewechselt. Die Europäer sind jetzt keine Partner mehr, vielleicht sogar Gegner. Und Russland ist der Partner. Bestürzt Sie das nicht?
Also ich werde bei weitem nicht so weit gehen, in dem, wie wir die heutige Lage bezeichnen. Ich glaube, wir alle sind daran interessiert, dass die Vereinigten Staaten weiterhin als Verbündete Europas agieren. Und die sind natürlich ausschlaggebend für den Frieden und Stabilität in Europa und in der ganzen Welt. Was aber viele hier in Deutschland in den letzten 2 Monaten nach dem Wechsel im Weißen Haus verstanden haben, Europa muss viel mehr dafür tun, um diese Freiheit und Sicherheit zu verteidigen. Das war also für uns schon lange eine Offenbarung. Und dafür habe ich auch geworben, dass Europa viel mehr das Sagen haben muss, viel mehr in die eigene Verteidigung und in die Rüstungsindustrie investieren muss, viel mehr Verantwortung übernehmen. Und ich freue mich riesig, dass in den letzten 2 Wochen mein Lieblingswort, das ich immer vorschlage, zum Wort des Jahres zu krönen, das Wort Führungsrolle, von vielen Politikern jetzt ausgesprochen wurde. Man spricht über Führungsrolle Deutschlands. Und das ist für mich ein gutes Zeichen. Und ich hoffe sehr, dass es nicht nur Rhetorik ist, sondern ein Aktionsplan.
Herr Botschafter, was wäre für die Ukraine dann ein Frieden, der ihre Freiheit garantiert?
Wenn Ukrainerinnen und Ukrainer in Kiew, in Lviv, in Donetsk und Luhansk, in Jalta und Simferopol auf der Krim sagen können, ich bin frei, ich genieße diese Freiheit, ich genieße Unabhängigkeit, dann ist diese Freiheit erreicht. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht einfach wie in einem Computerspiel Grenzen ziehen werden, ungeachtet von Menschen, sondern wirklich alles dafür tun, damit die Menschen in Freiheit leben. Wir wollen diese Freiheit für die ganze Ukraine und alle Ukrainerinnen und Ukrainer.
Vielen Dank, Herr Botschafter.
Ich danke Ihnen.
Das Gespräch mit Oleksiy Makejew, dem Botschafter der Ukraine in Deutschland, führte Sabina Matay.
Matay fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.
Wirtschaft Update
mit Johannes Frevel. Die US-Sonderzölle bis zu 145% gegen chinesische Waren haben der chinesischen Wirtschaft einen unerwarteten Boom beschert. Vor dem Stichtag im April sind die Exporte im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 12,4% gestiegen. Analysten hatten mit 4-5% plus gerechnet. Grund für das Exportwachstum ist ein Vorzieheffekt. Exporteure wollten ihre Produkte noch vor der drastischen Zollerhöhung in die USA schaffen. Aktuell sind diese Sonderzölle für Elektronikprodukte wie Smartphones oder Notebooks überraschend ausgesetzt worden. Die Generation Z ist im Job auf Suche nach Sinn und Sicherheit. Dieses Vorurteil stimmt offenbar nur selten. Die berufliche Online-Plattform Xing hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa mit einer Umfrage zur Wechselbereitschaft von jüngeren Beschäftigten beauftragt, die zwischen 1997 und 2012 geboren wurden. Das Ergebnis: 48% sehen sich gerade locker, 11% konkret nach einem anderen Job um. 45% nannten eine bessere Bezahlung als Hauptgrund für den geplanten Wechsel. Und soweit das Wirtschaftsupdate mit Johannes Frevel.
Werbung.
Die Beste unter der Sonne, die Beste
Schatz,
unter der Sonne.
Schatz, natürlich bist du für mich die Beste unter der Sonne.
Das meine ich ja gar nicht. Oh. Morgen kommt doch unsere neue Makilux Designmarkise. Weißt schon, die mit den vielen Designpreisen. Ach, ich freue mich so. Die Beste unter der Sonne.
Makilux Designmarkisen made in Germany. Finden Sie jetzt Ihren persönlichen Fachpartner auf makilux.com. Makilux, die Beste unter der Sonne für den schönsten Schatten der Welt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Es gibt einen Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Dreieck-Havelland aktuell 45 Minuten mehr und in Richtung Dreieck-Werder 20 Minuten. Auf dem Berliner Stadtring haben wir in beiden Richtungen stockenden Verkehr zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Kudamm. Rechnen Sie jeweils mit 20 Minuten mehr. In der Innenstadt läuft es recht gut. Die Osterferien haben begonnen. Stau gibt es unter anderem auf der Blankenburger Richtung Pasewalker Straße, am Juliusturm Richtung Charlottenburg, Frankfurter Allee stadteinwärts sowie Landsberger Allee am Weißenseer Weg in beiden Richtungen. Altglienicke auf der Straße am Seegraben ist Höhe Dreieck Treptow nur eine Spur stadtauswärts frei. Das gleiche gilt morgen und am Mittwoch von 8 bis 15 Uhr. Eine neue Baustelle gibt es in Rummelsburg. Der Blockdammweg ist an der Kreuzung Hönower Wiesenweg in Richtung Köpenicker Chaussee gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Und aktuelles zur S-Bahn. Wegen eines defekten Zuges im Bereich Friedrichstraße kommt es zu Verspätungen und Ausfällen. Betroffen sind die Linien S3, S7 und S9.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.40 Uhr mit Annette Birke Stumper. Die Berliner SPD wirbt bei der Parteibasis um Zustimmung für eine schwarz-rote Koalition. Der Co-Vorsitzende Hiekel hat im RBB 24 Inforadio gesagt, es gebe gute Gründe, den Koalitionsvertrag mit der Union anzunehmen. Die SPD habe sehr viel erreicht. Als Beispiele nannte er etwa die Verlängerung der Mietpreisbremse und die Fortsetzung des Deutschlandtickets. Dass die Jusos in Berlin und Brandenburg einen CDU-Kanzler Merz ablehnten, sei ein natürlicher Reflex. Um Mitternacht beginnt bei der SPD ein Online-Voting. Die Partei lässt ihre Mitglieder 2 Wochen lang über den Koalitionsvertrag abstimmen. Bei der CDU entscheidet Ende des Monats ein kleiner Parteitag über Schwarz-Rot. Die CSU hat dem Koalitionsvertrag bereits zugestimmt. CDU-Generalsekretär Lindemann hat gefordert, die Sozialversicherungen zu reformieren, weil die Beiträge immer weiter steigen. Die Beitragssätze müssten sich zurück in Richtung 40% entwickeln, sagte er in der ARD. Sozialverbände und Krankenkassen warnen schon länger, dass die Beiträge in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung weiter steigen werden. Der Gesundheitspolitiker Dahmen von den Grünen hat im RBB 24 Inforadio dazu aufgerufen, die Finanzierung auf eine breitere Grundlage zu stellen. Empfänger hoher Einkommen etwa sollten mehr zahlen und die Sozialversicherungen sollten nur Leistungen bezahlen müssen, die mit Gesundheit und Pflege zu tun haben. So könnten die Beiträge bezahlbar bleiben, erklärte Dahmen. Das Interview mit dem grünen Politiker hören Sie nach den Nachrichten. Die Europäische Union verstärkt ihre finanzielle Unterstützung für die palästinensische Autonomiebehörde. Nach Angaben der Nahostkommissarin der EU, Shuica, sollen in den nächsten 3 Jahren weitere rund 1,6 Milliarden Euro bereitstehen. Die Auszahlung des Geldes sei aber an Reformen geknüpft, betonte Shuica. Die Palästinenserregierung steht wegen Korruption und mangelhafter Verwaltung in der Kritik. Sie ist lediglich für einige Gebiete im Westjordanland begrenzt zuständig. Im Gazastreifen herrscht die radikal-islamistische Hamas. In Südkorea hat der Strafprozess gegen Ex-Präsident Yoon begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm einen versuchten Staatsstreich vor. Yoon hat das zu Prozessbeginn zurückgewiesen. Aus Tokio, Nils Walker.
Yoon hat in einem Haushaltsstreit das Kriegsrecht ausgerufen und soll dann Sicherheitskräfte angewiesen haben, das Parlament abzuriegeln. Politiker der Opposition mussten sich gewaltsam Zutritt verschaffen. Am Ende wurde Yoon seines Amtes enthoben, was das Verfassungsgericht der Republik vor 10 Tagen als korrekt eingestuft hat. Im schlimmsten Fall droht Ex-Präsident Yoon die Todesstrafe. Die wurde in Südkorea allerdings seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr verhängt.
2 Tage nach Beginn der Abrissarbeiten an der Berliner Ringbahnbrücke ist der mittlere Teil über den S-Bahn-Gleisen komplett abgetragen. Seit dem frühen Morgen wird der Bauschutt abtransportiert, heißt es von der Autobahngesellschaft. Den Angaben zufolge sollen Beton, Stahl und andere Materialien recycelt werden. Insgesamt fallen demnach rund 11.000 Tonnen Bauschutt an. Parallel dazu wird die etwas weiter nördlich gelegene Westendbrücke abgerissen, die ebenfalls zur A100 gehört. Geplant ist, dass die Arbeiten zum 25. April beendet sind. 3 Tage später soll dann die Ringbahnlinie der S-Bahn wieder durchfahren. Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte sein Sohn im Online-Dienst X mit. Danach starb Vargas Llosa in der Nacht friedlich im Kreis seiner Familie. Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg.
Vargas Llosa, geboren 1936, erlangte als junger Schriftsteller Bekanntheit mit seinen umgangssprachlichen, beißenden Visionen von Korruption, moralischen Kompromissen und Grausamkeit in Peru. Er schloss sich einer Gruppe von Schriftstellern wie dem Kolumbianer Gabriel García Márquez und dem Argentinier Julio Cortázar an, die in den 1960er Jahren als Mitglieder der lateinamerikanischen literarischen Boom-Generation Berühmtheit erlangten. 2010 erhielt er den Literaturnobelpreis. Stets verwandt Vargas Llosa sein Schreiben auch mit politischem Wirken. 1990 kandidierte er für das Amt des peruanischen Präsidenten und unterlag Alberto Fujimori.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute mal heiter, mal bewölkt. Am Nachmittag sind vereinzelt Schauer oder kurze Gewitter möglich. Maximal 19 bis 23 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 16, in Marzahn 17 Grad, in Nauen 16 und in Cottbus 18 Grad. Morgen erstmal freundlich, später von Süden her wolkiger mit etwas Regen. Bei erneut frühlingshaften Temperaturen wird es windig. Die Zeit 11.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Es gibt Diskussionen um den Koalitionsvertrag und diese Diskussion kommt nicht aus der Bevölkerung, sondern von der künftigen Bundesregierung selbst. Friedrich Merz hat da Zweifel gesät an bestimmten Passagen. Wir versprechen nichts, das wir nicht halten können, so hat es der CDU-Chef gesagt. Friedrich Merz gestern Abend bei Karin Mioska in der ARD. Alles stehe unter dem Finanzierungsvorbehalt. Die Steuersenkungen, die mittlere und kleine Einkommen entlasten sollen, sind laut Merz also mit einem großen Fragezeichen versehen. Auch der Mindestlohn und die SPD hält das aber alles schon für ausgemacht, was da verabredet wurde. Was soll jetzt vom Koalitionsvertrag tatsächlich umgesetzt werden? Es kommt darauf an, wen man gerade fragt von Union und SPD. Bianca Schwarz aus unserem Hauptstadtstudio versucht sich mit einem Überblick.
Der Koalitionsvertrag steht, aber so richtig aufeinander eingespielt wirken die Koalitionäre noch nicht. Besonders deutlich wurde das am Wochenende am Beispiel Einkommensteuersenkung. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht wörtlich:
Wir werden die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken.
Sicher sei das aber nicht, betonte der wohl nächste Kanzler Friedrich Merz in der ARD-Sendung Karin Mioska.
Das wollen wir erreichen, aber wir machen keine Versprechungen, die wir nicht erfüllen können. Und das ist etwas, was mich auch mit Lars Klingbeil verbindet. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten wollen und auch halten können.
Was er damit meint: Die Einkommenssteuersenkung findet sich zwar im Koalitionsvertrag, aber im Koalitionsvertrag steht auch, dass alle Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Also egal, was im Vertrag so angekündigt wird, es klappt am Ende nur, wenn auch genügend Geld da ist. Nur Stunden bevor Parteichef Merz das Fragezeichen setzt, hatte sein Generalsekretär Carsten Linnemann im Bericht aus Berlin in der ARD ein Ausrufezeichen hinter die Einkommenssteuersenkung gepackt.
Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Koalitionsvertrag eine Basis legt für Wachstum. Und dann werden wir auch in 2 Jahren entlasten können bei der Einkommensteuer. Ist für mich eines der wichtigsten Punkte, die wir haben, dass wir nicht belasten, sondern entlasten.
In der CDU heißt es beim Thema Einkommenssteuersenkung also: Kommt sicher, wenn man Lindemann fragt, kommt, sofern das Geld da ist, wenn man Merz fragt. Und das Geld kommt in diesem Fall nicht aus den bereits beschlossenen Schulden in Höhe von 1 Billion Euro. Nein, die Wirtschaft muss wieder brummen, erklärt der noch und vielleicht auch weiterhin Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil von der SPD im Morgenmagazin von ARD und ZDF.
Da ist die Schrittfolge wichtig. Das ist wichtig, dass wir jetzt die Wirtschaft in Gang bringen. Das machen wir, indem wir die Stromsteuer senken, dass wir wettbewerbsfähige Energiepreise haben und dass wir Anreize für privatwirtschaftliche Investitionen geben, sogenannte Superabschreibung. Wenn die Wirtschaft dadurch in Gang geht, haben wir den Spielraum auch für Entlastung. Wir haben gesagt, nicht mit der Gießkanne, sondern für Menschen mit normalen und unteren Einkommen, denn die müssen mehr Geld in der Tasche haben. Die haben wir unter der Inflation ja auch besonders gelitten.
Ein bisschen Sand im Getriebe gab es am Wochenende auch beim Thema Mindestlohn. Der Koalitionsvertrag verweist auf die dafür noch notwendige Arbeit der Mindestlohnkommission und dann steht da wörtlich:
Auf diesem Weg ist ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar.
Das hat Lars Klingbeil von der SPD im Bericht aus Berlin auch bestätigt.
Es gilt das, was im Text steht. Wir halten die 15 Euro für erreichbar. Also,
aber nur Stunden zuvor, sagte Friedrich Merz im Interview mit der Bild.
Es wird keinen gesetzlichen Automatismus geben. Der Mindestlohn kann bei dieser Höhe zum 01.01.2026 oder 27 liegen. Aber das bleibt die Aufgabe der Mindestlohnkommission, das in eigener Autonomie auch festzulegen.
Fazit nach diesem Wochenende. Scheinbar keine unüberbrückbaren Differenzen. Über allem schwebt halt die Kassenlage. Und zum besseren Einspielen haben Union und SPD ja jetzt regulär 4 Jahre Zeit.
Aber man kann natürlich auch sagen, diese Diskussion darüber, wie jetzt der Koalitionsvertrag zu interpretieren ist, der kommt zur Unzeit, weil heute 0 Uhr beginnt der Mitgliederentscheid bei der SPD, also ob der Koalitionsvertrag angenommen wird oder abgelehnt wird. Wir schauen mal auf eine andere Passage im Koalitionsvertrag und der betrifft die Gesundheit. Die geht uns ja alle an und da liegt einiges im Argen. Kliniken sind in finanzieller Schieflage. Die Krankenhausreform sorgt für Ängste. Die Krankenkassenbeiträge drohen durch die Decke zu schießen. Ja, und da haben gerade am Wochenende noch einmal Sozialverbände Alarm geschlagen. Angela Ulrich hat heute Morgen mit Janosch Dahmen gesprochen. Er ist Gesundheitspolitiker der Grünen im Bundestag. Er hat bis vor kurzem noch in der Ampelregierung versucht, das Gesundheitssystem zu reformieren. Erste Frage an ihn. Stehen denn die Krankenkassen vor dem Crash, was die Beiträge angeht? Hier seine Antwort.
Tatsächlich sind sowohl die Krankenkassen als auch die Pflegeversicherung mit Milliardendefiziten konfrontiert. Und wir alle, 75 Millionen gesetzlich Versicherte, haben das Anfang des Jahres gespürt, wie stark die Beiträge gestiegen sind. Und ohne mutige Reformen sind diese Defizitentwicklungen nicht an der Spitze angekommen, sondern werden weitergehen. Und das werden alle im Land leider sehr zu spüren kommen.
Aber dass eben mehr Leute einzahlen, die Basis breiter, wird alle das Gesundheitssystem finanzieren. Das haben Sie ja mit der Ampel auch schon nicht geschafft. Müsste da Schwarz-Rot einen neuen Anlauf starten?
Es wäre dringend notwendig, die Finanzierungsgrundlage der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zu verbreitern. Das bedeutet einerseits, dass man hohe Einkommen gemessen ihrer Leistungsfähigkeit auch stärker daran beteiligt, diese Lasten zu schultern. Es bedeutet aber auch, dass der Staat da, wo gesetzliche Krankenversicherung und Pflegeversicherung für Leistungen aufkommen, die eigentlich nichts mit Gesundheit und Pflege zu tun haben, dies mit Steuermitteln entlastet und damit die Krankenkassenbeiträge auch sachgerecht in einem bezahlbaren Niveau hält. Was meine ich damit? Zum Beispiel zahlen die Pflegekassen heute die Beiträge zur Rentenversicherung der pflegenden Angehörigen, die sich also pflegend um ihre Angehörige kümmern. Hier wäre es viel richtiger, das aus Steuermitteln auszugleichen. Auch viele der Pandemiekosten sind der Pflegeversicherung nicht ausgeglichen worden. Und diese Defizite, die spüren alle im Moment im Portemonnaie.
Wobei da mit Steuergeld auszuhelfen, da hat ja die Koalition die künftige wahrscheinliche schon abgewunken. Wenn wir uns jetzt mal die Krankenhausreform angucken, die ja noch mit Ach und Krach durch den alten Bundestag gegangen ist. Jetzt rufen aber Regionen, zum Beispiel hier bei uns die Uckermark, um Hilfe. Da stehen ja Kliniken in Angermünde und Prenzlau vor dem Aus. Der Landkreis gibt nun zwar Geld, will aber mehr Unterstützung vom Bund. Gibt ja auch eine Bundesratsinitiative dazu. Und Hennigsdorf ist ein weiteres Beispiel. Da wird eine Klinik die stationäre Betreuung schließen, nur noch Notfälle behandeln. Ist das dann halt so nach dieser Krankenhausreform, die ja auch irgendwie spürbar sein muss?
Die Krankenhausreform ist ein wichtiges Reformprojekt, was überfällig war und was jetzt dringend umgesetzt werden muss, damit eben die Krankenhäuser, die gerade wie in Brandenburg geschildert, für die Menschen die einzige Versorgungsmöglichkeit vor Ort sind, auch erhalten bleiben können. Ohne diese Reform droht allen diesen Kliniken das aus. Wir haben ja gerade für Brandenburg Sicherstellungszuschläge für diese Häuser nochmal erhöht, den finanzielle Unterfütterung dort verbessert mit der Reform. Und ich nehme mit Sorge wahr, dass der Koalitionsvertrag die Krankenhausreform an verschiedenen Stellen jetzt ausbremsen will, ein Stück weit entkernt und damit diese Häuser noch stärker in Gefahr geraten.
Aber auf der anderen Seite, wenn halt überall zu wenig Personal ist, könnte ja eine Konzentration dann eben auch dafür sorgen, dass in den weniger Häusern dann genug da sind. Und auch bei Ihnen gab es schon angelegt, dass wer Geld vom Bund für die Krankenhäuser haben will, durch einen Transformationsfonds auch selber die Hälfte beisteuern muss, was ja für viele Kommunen einfach nicht geht. Wir haben zu wenig Geld. Also ein Fehler schon in Ihrem System?
die Finanzierung des Transformationsfonds, also der Umbau der Krankenhauslandschaft mit 50 Milliarden, den wir aufgesetzt haben, der speist sich ja nicht aus den Kommunen, sondern von Bund und Ländern. Die Länder, die hier die Mittel bereitstellen und dem im Bundesrat auch zugestimmt haben, ist ein wichtiges Instrument, um Krankenhäuser in Brandenburg zu stützen. Gleichzeitig müssen wir natürlich anschauen, wir haben in Berlin zum Beispiel eine sehr hohe Krankenhausdichte und müssen uns fragen, sind alle diese Krankenhäuser wirklich bedarfsnotwendig und ist es an der einen oder anderen nicht sinnvoll, auch Personal umzuschichten, um einerseits eine in der Fläche gute Grund- und Notfallversorgung zu haben und dann in Ballungsräumen eine Spezialversorgung, wo große Kliniken wie die Charité dann eben ganz spezielle Versorgungsangebote anbieten.
Sprich, in Berlin könnten Häuser dicht machen, aber für Brandenburg würden sie sich in die Bresche werfen.
Das muss man im Einzelfall unterscheiden. Wir haben auch in einigen Teilen von Brandenburg Krankenhäuser sehr nah beieinander, die nicht nur in der Versorgung konkurrieren, sondern vor allem ums Personal. Da macht es Sinn, diese Häuser zusammenzulegen. Aber insgesamt in einem großen Flächenland wie Brandenburg ist die Anzahl an Krankenhäusern schon heute sehr gering.
Das sagt Janosch Dahmen, er ist Gesundheitspolitiker der Grünen im Bundestag. Das Gespräch mit ihm führte Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Heute vor 80 Jahren, am 14. April 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde Potsdam bombardiert durch die britische Royal Air Force. 1600 Menschen starben. Große Teile der Potsdamer Innenstadt wurden zerstört. Etwa 60.000 Menschen wurden obdachlos. Mit einer Stadtführung durch Potsdam wurde am Wochenende an die Bombardierung erinnert. Und auch heute wird diese Führung noch einmal angeboten. Unsere Kulturreporterin Antje Bohnhage war am Wochenende dabei und hat mir vorhin erzählt, was das Besondere an dieser Stadtführung ist.
Ja, das ist keine herkömmliche Stadtführung in dem Sinne, dass man von Gebäude zu Gebäude geht und dort etwas zum Beispiel über die Architektur oder verschiedene historische Daten erfährt. Der Stadtführer, der hat die Führung thematisch aufgebaut. Also man blieb an einzelnen Orten stehen. Es wurde ein Thema rund um das Bombardement von Potsdam eingeführt. Also zum Beispiel Ausharren im Luftschutzkeller, während die Bomben fielen. Und zu jedem dieser Themen hat der Tourguide Potsdamerinnen und Potsdamer zu Wort kommen lassen, und zwar indem er Tagebucheinträge vorlas.
Und welche Orte werden besucht? Was erfährt man da?
Also eine Station zu Beginn ist zum Beispiel die Freundschaftsinsel, also die große Parkanlage mitten in der Stadt. Da war das Thema Belagerung. Also es ging darum, wie die russischen Truppen im April 1945 die Stadt Potsdam belagert haben. Am Alten Markt, dem zentralen Platz Potsdams, da kamen Tagebuchaufzeichnungen aus den Kellern und Luftschutzräumen. Flucht war ein weiteres Thema, am Stäubenplatz nämlich. Also wie konnten die Bewohner, als alles schon ziemlich aussichtslos war, die Stadt so schnell wie möglich verlassen? Das war ja gar nicht so einfach. Potsdam ist eine Insel und fast alle Brücken waren zerstört. Dann Brandenburger Straße war noch eine Station. Dort das Thema Plünderung der Läden und auch die Schwierigkeit, überhaupt an Lebensmittel zu kommen. Also manchmal stand man 3 Tage lang an, einfach nur um ein Brot zu bekommen.
Was nimmst du vor allem mit von der Tour?
Also ich fand die vielen individuellen Tagebucheinträge, die haben sehr anschaulich gemacht, wie Krieg sich anfühlen kann und was Krieg auf einer persönlichen Ebene bedeuten kann. Also es drängte sich auch sehr stark ein Bezug zu heute auf, zu Kriegen, die immer näher rücken, zum Beispiel Krieg in der Ukraine. Man konnte sich sehr plastisch vorstellen, wie es den Menschen geht, wenn Bomben fallen oder wenn sie fliehen müssen. Und diese menschlich-persönliche Ebene und die Aktualität, also das sind auf jeden Fall Aspekte, die man mitnehmen kann, finde ich.
Heute Nachmittag gibt es diese Führung noch einmal. Würdest du die Tour empfehlen?
Grundsätzlich ja. Es war auf jeden Fall interessant und wirklich auch nahegehend, die Idee der Themencluster, also jeweils an einen Ort in der Stadt zu gehen und dort ein Thema zu behandeln, die fand ich gut. Die Tour ist allerdings sehr lang. Zumindest als ich dabei war, dauerte sie über 3 Stunden. Ich denke, da müsste man vielleicht ein bisschen raffen, das eine oder andere vielleicht doch weglassen. Ich weiß nicht, vielleicht macht der Tourguide das heute ja auch. Der kleinen Teilnehmergruppe, das waren so knapp 10 Leute, die dabei waren, der hat's aber auf jeden Fall gefallen.
Ich habe die Gelegenheit genutzt, 80 Jahre Kriegsende. Und ich wollte mal eine sachkundige Erklärung zu dem, was ich schon wusste, aber es ist noch vieles Neues dazugekommen.
Dass er eben auch diese persönlichen Eindrücke schildert, das finde ich nochmal sehr interessant. Man hat ja in der Bekanntschaft, Verwandtschaft so ein bisschen auch was mitbekommen. Und das jetzt nochmal so ganz in Ruhe sich anzuhören, fand ich dann schon sehr, ja, nochmal vertiefend.
Also ich finde die fantastisch. Ich habe das alles noch nicht gehört. Also ich kenne viele Erzählungen von meinen Eltern, nichts von meinen Großeltern. Die waren ja ganz still, die haben ja geschwiegen. Die haben ja nie einen Ton gesagt, wie es früher gewesen ist. Ich finde das wirklich ganz große Klasse.
Das waren Stimmen von Teilnehmern an der Stadtführung. Bombardiert, belagert, befreit ist der Titel. Durch Potsdam, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Heute um 14 Uhr gibt es diese Stadtführung noch einmal. Das Angebot ist kostenfrei. Man sollte sich allerdings vorher anmelden, und zwar unter erinnerungskultur@rathaus.potsdam.de. Antje Bonhage hatte berichtet. Gucken wir schnell aufs Wetter. Wolken, Sonne und vor allen Dingen heute ist es doch warm. Höchstwerte 19 bis 23 Grad im Laufe des Tages. Und da bewegen wir uns jetzt hin bei einem schwachen Wind.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Annette Birke-Stumper.
Es gibt einen Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Dreieck-Havelland. Aktuell 45 Minuten mehr, in Richtung Dreieck-Werder 30 Minuten. Stau auch auf der A13 Richtung Dresden. Zwischen Freiwalde und Duben benötigen Sie 10 Minuten länger. Auch auf dem Berliner Stadtring müssen Sie mehr Zeit einplanen. In Richtung Wedding zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm. In Richtung Neukölln zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Funkturm rechnen Sie mit jeweils 10 bis 20 Minuten extra. In der Innenstadt läuft es recht gut. Die Osterferien haben begonnen. Staupunkte sind unter anderem Blankenburger Richtung Pasewalker Straße, am Juliusturm Richtung Charlottenburg, Frankfurter Allee am Weißenseer Weg in beiden Richtungen. Stau auch bei Hönow auf der Berliner Straße stadteinwärts. Altlinicke auf der Straße am Seegraben ist Höhe Dreieck Treptow. Nur eine Spur stadtauswärts frei.
Wir haben es gleich, 12 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Irina Grabowski. Guten Tag. SPD-Auskenner sagen, wenn Parteimitglieder Zweifel am Zusammengehen mit der Union haben, dann liege das vor allem auch an der Person von Friedrich Merz, an seinen Ansichten, seinem Vorgehen, wenn es mal kritisch wird. Und jetzt hat der ja Zweifel am Koalitionsvertrag aufkommen lassen. Die Nachrichten mit Annette Birke-Stumper.
Der Berliner SPD-Co-Vorsitzende Hiekel spricht sich dafür aus, dem Koalitionsvertrag mit der Union zuzustimmen. Im RBB 24 Inforadio sagte Hiekel, die Sozialdemokraten hätten in den Verhandlungen viel erreicht. Werner Schoninger, RBB 24.
Nach den Worten Hiekels hat sich die SPD in wichtigen Punkten durchgesetzt. Die Mietpreisbremse werde bleiben, ebenso das Deutschlandticket. In der Migrationspolitik sehe der Vertrag vor, die Kommunen deutlich zu entlasten. Dass die SPD-Jugendorganisation, die Jusos, in Berlin und Brandenburg einen CDU-Kanzler Merz ablehnten, sei ein natürlicher Reflex, betonte Hiekel. Um Mitternacht beginnt bei der SPD ein Online-Voting. Die Partei lässt ihre Mitglieder zwei Wochen lang über den Koalitionsvertrag abstimmen. Bei der Bundestagswahl Ende Februar kam die SPD auf ein historisch schlechtes Ergebnis und erreichte nur gut 16% der Stimmen. Die Union kam auf fast 29%.
Die Deutsche Klimaallianz hat den Koalitionsvertrag von Union und SPD kritisiert. Geschäftsleiterin Langkamp sagte, die Vereinbarungen orientierten sich nicht daran, was eigentlich notwendig wäre, um die Klimaziele einzuhalten. Besonders skeptisch äußerte sie sich zum Verkehrssektor. Schon in den vergangenen Jahren habe es kaum Fortschritte bei der Senkung der Treibhausgasemissionen gegeben. Von der geplanten Erhöhung der Pendlerpauschale würden außerdem vor allem Besserverdienende profitieren. Die Klimaallianz ist ein gesellschaftliches Bündnis für den Klimaschutz mit rund 150 Mitgliedsorganisationen. Darunter sind WWF, Brot für die Welt oder auch Amnesty International. Die Außenminister der Europäischen Union kommen heute in Luxemburg zusammen. Ein Thema des Treffens ist die weitere Unterstützung für die Ukraine im russischen Angriffskrieg. Außerdem soll es um die Lage im Nahen Osten gehen. Erwartet wird der palästinensische Regierungschef. Deutschland wird von der geschäftsführenden Außenministerin Baerbock vertreten. Die Grünen-Politikerin hat eine Zukunft für den Gazastreifen ohne die radikal-islamische Hamas angemahnt. Sicherheit im Nahen Osten könne nur ohne Hamas-Strukturen garantiert werden, sagte Baerbock am Rande des Treffens. Der Internetkonzern Meta steht ab heute in Washington vor Gericht. Die US-Handelsbehörde wirft der Facebook-Mutter vor, die Plattformen Instagram und WhatsApp zu überhöhten Preisen gekauft zu haben, um seine Monopolstellung zu sichern. Aus Washington, Carsten Kühntop.
Meta